Der letzte Teil unseres Sonntagsquattros, da beschäftigen wir uns mit der Frage, ob wir Gott brauchen, um gut zu sein. Die Propaganda mit dem Slogan, da ist wahrscheinlich kein Gott, also sorg dich nicht, genieße dein Leben. Also die Propaganda mit dem Slogan, da ist wahrscheinlich kein Gott, also sorg dich nicht, genieße das Leben, erweckt den Eindruck, dass Gott uns das Leben vermiesen will. Dass Gott im Weg ist für ein Leben, das man genießen könnte. Es ist eigentlich dieselbe Anfrage an den Menschen, die die Schlange seinerzeit auch Eva stellte. Hat Gott wirklich gesagt, Eva? Ihr dürft die Früchte von den Bäumen im Garten nicht essen. Willst du das Leben, Eva, wirklich dir verderben, indem dass du auf sowas hörst? Übrigens ging es ja nicht um alle Früchte, sondern um diesen einen Baum. Willst du auf diese tolle Erfahrung verzichten, von dieser schönen Frucht zu essen? Willst du wirklich das nicht genießen können? Hat das Gott wirklich gesagt? Warum willst du auf Gott hören? Er will dir, wenn es ihn überhaupt gibt, das Beste vorenthalten. Die Schlange sagt, Gott weiß, sobald ihr davon esst, werden euch die Augen aufgehen. Ihr werdet wie Gott sein und wissen, was gut und was schlecht ist. Dann werdet ihr euer Leben selbst in die Hand nehmen können. Also, entsorge Gott, Eva. Gott ist ein Spielverderber. Was willst du mit dem? Er verbietet dir, eine so wunderbare Frucht zu essen. Lass es doch, genieße sie. Nimm dein Leben selber in die Hand. Also die Idee dieses Slogans, da ist kein Gott, wahrscheinlich kein Gott, also genieß das Leben, ist so alt wie die Menschen. Diese Botschaft erweckt den Eindruck, als gäbe Gott kein gutes und befriedigendes Leben. Als würde uns Gott ein Leben beim Leben im Weg stehen. Ohne ihn könnte man es nicht genießen. Ja, es sei sogar schädlich, an einen Gott zu glauben. Um gut zu sein, bräuchte es ja keinen Gott. Nicht nur Atheisten lassen sich von der Idee des guten Menschen leiten. Diese Idee ist in der Gesellschaft weit verbreitet. Würde ich auf die Straße gehen und die Leute fragen, was denken Sie, ist der Mensch im Kern, ist der Mensch gut im Kern? Ich würde schätzen, dass circa 90% der Leute sagen, ja, ich denke, der Mensch ist im Kern eigentlich gut. Das ist in unseren Kreisen weit verbreitet, das wird auch in vielen Kirchen so gesehen, obwohl die Bibel da eigentlich ja eine ganz andere Sicht vom Menschen hat. Und weil der Mensch gut ist, so meint Dawkins, dieser, der das Buch geschrieben hat, der Gotteswahn, wo wir immer wieder auch seine Meinung hörten in dieser Reihe, braucht es auch keine Religion, um gut zu sein. Die ethischen Maßstäbe, nach denen sich Menschen richten, hätten ihren Ursprung gar nicht in der Religion. Aber woher denn sonst? Es gibt interessante Untersuchungen, die Dawkins anführt. Da wurden Atheisten und Leute befragt, die Atheisten sind Bekennende, die religiös sind, verschiedene Religionsgemeinschaften angehören und verschiedenen Kulturen, wurden befragt für so extreme Notsituationen. Man nennt das ethische Zwickmühlen. Wie sie sich da entscheiden würden. Und dass ihr das versteht, möchte ich euch drei Zwickmühlen, sei solche Zwickmühlen, sagen. Also die eine Zwickmühle ist, da fährt ein Waggon, losgelöst von der Lokomotive, auf einem Bahntrasse. Da ist irgendwas passiert und der Waggon fährt auf eine Brücke zu, die zerstört ist. Also der Waggon würde tief runterstürzen und die fünf Menschen wären tot. Keine Frage. Jetzt im Stellwerk sitzt eine Denise, die weiß von dem und die hat nun die Möglichkeit, diesen Waggon auf ein Nebengleis zu leiten. Nur auf diesem Nebengleis ist ein Arbeiter bei der Arbeit, der hat Ohrenschütze, arbeitet mit dem Presslufthammer, der hört also diesen Waggon nicht anrollen, der wird überfahren und wäre tot, würde sie umstellen. Was soll sie tun? Soll sie die fünf Menschen in den Tod stürzen lassen oder soll sie den Waggon aufs Nebengleis umleiten und dann stirbt halt einer? Was meint ihr? Wer ist fürs Umleiten? Soll mal die Hand erheben. Ah, etwas zögerlich. Also ich sage es, 90% sagten, sie kann den Waggon umleiten. 90%. Zweite Zwickmühle, eine einfachere. Da läuft jemand, spaziert am See, er sieht ein trinkendes Kind, niemand ist da, der helfen könnte. Die Person hat aber eine schöne, teure neue Hose an. Und wenn sie dieses Kind retten würde, das würde heißen, dass diese Hosen ruiniert sind. Was würde diese Person, was müsste diese Person tun, was würden wir sagen, was ethisch richtig ist? Ja, ja. Ist klar. Das ist, ich hoffe wenigstens, dass es uns klar ist. Man sollte das Kind retten. 97% sagten das. 3% hätten das Kind ertrinken lassen. Wegen der Hose. Immerhin. Also, immerhin. Die dritte Zwickmühle ist ein bisschen eine schwierigere. Da ist ein Arzt, ein Chirurg, der hat 5 Patienten. Jeder todkrank, jeder hat ein Organ kaputt, das, wenn er wird an diesem kaputten Organ sterben. 5 verschiedene Organe. Der sitzt da und weiß nicht, was er machen kann. Es tut ihm leid, dass er denkt, wenn ich jetzt Organe hätte, könnte ich jeden Einzelnen retten, aber ich habe keine. Und plötzlich kommt ihm die Idee, ah, in meinem Sprechzimmer sitzt ein gesunder Mann. Der hat ja alle diese Organe. Ich hole doch den und rette die 5 Leben. Was würdet ihr sagen? Darf er das? Wer findet, dass er das nicht darf? Genau. Also 97% fanden auch, dass man das nicht darf. Unabhängig von der Religion. Also das heißt, wir hätten zum Beispiel für die 5 hätten wir einen geopfert, viele von uns. Aber für diese 5, die krank sind, opfern wir nicht einen gesund. Der überfahren wird vom Waggon, war ja auch gesund. Also wir entscheiden instinktiv, ohne zu wissen, warum. Das ist ja das Interessante. Wir können das oft gar nicht erklären. Man kann natürlich dann darüber philosophieren, aber auf Anhieb. Entscheiden wir intuitiv, wir machen keine große Überlegung. Sondern ist uns einfach klar, irgendwie, warum auch immer. Das sagt übrigens auch Dawkins, dass dahinter oft gar keine Überlegung steht. Also Dawkins hält fest, unabhängig davon, mit welchem religiösen Hintergrund wir solche Fragen beantworten, fallen die Entscheidungen verblüffend einheitlich. Wir hätten jetzt hier Leute haben können aus ganz anderen Glaubensrichtungen, ganz anderen Kulturen. Wir wären immer zu ähnlichen Ergebnissen gekommen. In der Frage, was wir tatsächlich für richtig und falsch halten, sagt Dawkins, besteht eine überraschend weitreichende Übereinstimmung. Dieser Konsens steht in keinem erkennbaren Zusammenhang mit der Religion. Mit anderen Worten, es gibt bei den Menschen unabhängig von Herkunft, Kultur, Religion einen allgemeinen ethischen Konsens, wo wir irgendwie wie übereinstimmen, weil wir Menschen sind. Denn die Menschen wissen, ohne es immer erklären zu können, warum sie sich so oder anders entscheiden. Instinktiv wissen sie, was richtig und falsch ist. Bei den Zwickmühlen, natürlich bei den ganz diffizilen ethischen Fragen wird es dann komplizierter, aber so bei diesen Zwickmühlen gibt es eine intuitive Entscheidung, was gut und böse ist. Und Dawkins folgt aus dieser Erkenntnis: Für mich ist damit bewiesen, dass unsere Moral oder Ethik aus anderen Quellen stammt, ganz gleich, ob wir religiös sind oder nicht. Und diese andere Quelle, wie sie auch aussehen mag, steht uns allen offen, ob mit Religion oder ohne sie. Hier gebe ich Dawkins gerne recht. Die Moral kommt nicht zuerst aus der Religion. Aber woher kommt sie dann? Wo ist dann diese Quelle? Wo ist die Quelle der Moral, die uns Menschen offensichtlich in gewisser Weise gemeinsam ist? Schließlich ermöglicht uns diese Übereinstimmung überhaupt das Zusammenleben von Menschen, dass wir da irgendwie in der Grundethik einigermaßen in die gleiche Richtung ticken. Aber wo ist diese Quelle? Und diese Quelle ist bei Gott, dem Schöpfer. Religion kann nämlich das ursprünglich Göttliche verfälschen, wie wir letzten Sonntag gesehen haben unter dem Punkt pervertierte Religion. Das könnt ihr nachhören im Internet, auf unserer Homepage oder auch nachlesen. Oder ihr könnt es auch bestellen. Gott hat uns nämlich nicht nur einen Körper gegeben, der bestimmte Funktionen hat. Wir können zum Beispiel gehen, wir können Klavier spielen, aber wir können nicht fliegen. So sind wir halt nicht geschaffen, obwohl wir das gerne täten. Und so hat er uns auch im geistigen Bereich, hat er uns ausgestattet mit dem Verstand und er hat uns ausgestattet mit so einem Grundkodex der Ethik. Deshalb können wir überhaupt zusammenleben. Also das heißt, Gott hat uns eine Hardware gegeben und er hat uns auch geprägt in der Software. Auch da sind wir nicht mit, als Nullen auf die Welt gekommen, sondern uns sind ganz gewisse Dinge klar, unabhängig von Religion. Und so könnte man das vielleicht mal als Gewissen bezeichnen. Wir haben ein Gewissen mit auf den Weg bekommen, das uns intuitiv erkennen lässt, was gut und was schlecht ist. Sagte nicht auch die Schlange zu Eva, dass sie gut und schlecht erkennen wird? Ihr werdet wissen, was gut und was schlecht ist. Egal welcher Religion ein Mensch angehört, ob er an einen Gott glaubt oder nicht, er weiß genau, was gut und was böse ist. Einfach deshalb, weil er ein Mensch ist. Und das zu seiner Grundausstattung gehört. Natürlich sind wir uns in ethischen Fragen nicht immer einig, das ist mir auch klar. Dawkins erklärt auch, wie sich gewisse ethische Einstellungen in der Menschheitsgeschichte verändern, das kann man auch wirklich nachweisen. Er sieht darin einen Fortschritt, Paulus sieht darin eher eine Abstumpfung des Gewissens. Das Gewissen dieser Menschen ist abgestumpft, sagt er da. Aber dazu etwas später noch mehr. Die Quelle der Ethik ist also nicht in erster Linie die Religion, sondern Gott selbst, der uns einen gewissen Kodex bei der Erschaffung des Menschen mitgegeben hat. Weil wir Menschen sind, stimmen wir in grundlegenden ethischen Fragen überein. Es ist wie ein Betriebssystem, das wir haben, damit wir miteinander kommunizieren können, damit wir überhaupt miteinander reden können. Wir können nur unter die Computerleute, wenn wir schon bei der Homepage sind, wir können ja nur auf diese Homepage zugreifen, wenn das Grundbetriebssystem vorhanden ist, sonst komme ich nie auf die Homepage. Und wir können als Menschen nur funktionieren, wenn wir ein Grundbetriebssystem haben, das uns ermöglicht, überhaupt in den elementarsten Dingen zusammenzuleben. Es gibt sogar Gesetze, die weit vor der Bibel geschrieben wurden. Die hat man gefunden. Ich möchte euch nur auf eines aufmerksam machen. Wer die will, ich habe die zu Hause, die Gesetzestexte, ist nämlich höchst interessant, die mal zu lesen. Einer davon ist das Gesetz von König Urnammu von Ur. Der lebte 2111 vor Christus. Er lebte also bevor die 10 Gebote niedergeschrieben wurden, und er lebte, bevor die 5 Bücher Mose niedergeschrieben wurden. Und da hat man alles geregelt, was in der Gesellschaft ist. Und sein erstes Gesetz, das er verfügt als König: Wenn ein Mann einen Mord begangen hat, soll besagter Mann getötet werden. Und dann geht es noch weiter, da geht es um Ehegesetze und so weiter. Man sieht aber, wenn man diese Gesetze durchliest, was für einen hohen ethischen Stand diese Menschen hatten. Wir meinen ja immer Altertum. Und früher, da waren die Menschen nur alle verwahrlost und das waren halbe Tiere und die hatten keine Ahnung von Ethik. Weit gefehlt. Ich könnte euch noch einige Sachen sagen, ich muss ja auf vieles verzichten, euch das darzustellen. Glaubt mir es jetzt einfach, ihr könnt auch diese Sachen lesen. Ein hohen ethischen Maßstab. Der war also nicht gespiesen aus dem jüdischen Denken oder von dem, was Gott dem Volk Israel offenbarte, sondern offenbar war dem König auch klar, Mord ist nicht richtig. Und das würden uns alle zustimmen. Die würden höchstens sagen, okay, wenn du den umbringst, dann ist das okay. Aber grundsätzlich ist Mord nicht okay. Also es gibt dann bestimmte Nuancen, aber grundsätzlich stimmen wir damit ein, dass Morden einfach nicht in Ordnung ist. Paulus zählt übrigens verschiedene negative Verhaltensweisen auf, wie Unrecht, Bosheit, Gier, Gemeinheiten, Neid, Mord, Streit, Betrug, Hinterhältigkeit und so weiter. Und für ihn ist eines klar, und das ist das Interessante, eines ist klar, der Mensch weiß, dass das nicht in Ordnung ist. Sie wissen genau, dass die so handeln, nach Gottes gerechtem Urteil, den Tod verdienen. Also sie wissen das. Ich muss nicht ein Gesetz aufstellen, um das zu wissen. Ich weiß das. Das gehört zu unserer Grundausstattung. Die Idee vom guten Menschen kommt daher, weil wir tatsächlich im Innersten wissen, was gut ist. Wir wissen das, weil wir Menschen sind und Gott dieses Wissen in uns hineingelegt hat. Eine Art Verhaltenskodex. Doch wenn wir wissen, was gut ist, muss es doch nicht bedeuten, dass wir gut sind. Und das ist das Problem, was wir haben. Wir wissen, was gut ist und meinen deshalb, weil wir es wissen, seien wir gut. Die Frage ist doch, ob wir das, was wir gut und für richtig halten, auch tun können, ob wir entsprechend handeln und leben. Das würde doch heißen, dass wir gut sind. Und sonst wissen wir nur, was gut ist. Das ist wie bei einem Fußballspiel. Wenn ich das am Fernseher anschaue und ich sehe, wie einer mit dem Ball vors Tor kommt und dann schießt er daneben, dann weiß ich natürlich, wie er hätte schießen sollen, dass der Ball ins Tor geht. Das ist ja klar. Aber zu wissen, wie er das hätte machen sollen und selber das tun zu können, das sind zwei Welten. Und deshalb machen wir uns in unserem Denken einen Trugschluss. Wir meinen, wir seien gut, weil wir wissen, was gut ist. Die Realität des guten Menschen. Wie sieht die Realität des sogenannten guten Menschen aus? Man könnte auch anders fragen. Wenn der Mensch aus sich heraus gut ist, im tiefsten Kern seines Wesens gut ist, dann müsste doch dieses Gute Ausdruck finden können. Dann müsste dieses Gute sich entfalten. Dann müsste man doch denken, dass dieses Elend und diese Katastrophe, was wir auf dieser Welt finden, dass es das gar nicht gäbe. Wieso müssen Menschen hungern, obwohl wir genügend Nahrungsmittel haben, um alle Menschen auf dieser Welt so zu ernähren, dass sie genug zu essen haben? Warum werden jede Stunde zig Menschen ermordet? Wieso wird gestohlen? Weshalb bekämpfen sich Völker? Weil der Mensch gut ist? Dawkins beantwortet diese Frage, finde ich, nicht so direkt. Er macht jedoch in meinen Augen ein kleines Ablenkungsmanöver. Das Hauptübel sieht er in den Religionen. Es sind in seinen Augen die Religionen, die Menschen dazu bringen, andere zu bekämpfen und zu ermorden. Er sagt, Religion ist ein Etikett für Feindseligkeiten und Blutrache zwischen verschiedenen Gruppen. Er meint damit, dass Religion oft als Begründung für menschenverachtendes Verhalten, als Legitimation dafür hinhalten muss. Und damit hat er auch nicht Unrecht, ehrlich gesagt. Oft wird Religion missbraucht, um Menschen in Verhaltensweisen zu führen, die einfach unmenschlich sind. Doch wenn das auch so ist, kann er damit doch nicht beweisen, dass die Religion zur Bosheit verleitet. Man kann höchstens sagen, dass Religion Bosheit legitimiert, die Bosheit, die eben vorhanden ist. Religion kann Menschen dazu bringen, andere in den Tod zu reißen, weil sie meinen, dass das ihre Religion verlangt. Und dahinter steht oft gar kein wirklich echtes religiöses Motiv, sondern dahinter steht oft Rassenhass. Aber die Religion bietet die Legitimation, das in ein schöneres Kleid zu kleiden als in Rassenhass. Und selbst wenn Dawkins recht hätte, kann man damit doch nicht all die Morde, Unterdrückungen, Betrügereien und so weiter in unserer Gesellschaft erklären. Man kann doch nicht sagen, dass all das Böse einfach religiös motiviert ist oder religiös gestützt. Dawkins, der eifrig versucht, Atheisten als die moralisch besseren Menschen darzustellen, scheut sich nicht einmal eine Vermutung in den Raum zu stellen, die dermaßen hemdsärmelig daherkommt, dass man sich fragt, ob er denn keine konkreteren und überzeugenden Argumente vorzubringen hat. Er sagt nämlich, ich neige zu der Vermutung, interessante Formulierung für einen Autor, der sehr Wert darauf legt, sehr wissenschaftlich in allem zu argumentieren. Ich neige zur Vermutung, für die ich auch gewisse Belege habe, aber die gewissen Belege, die führt er nicht an. Wobei es allerdings möglicherweise zu einfach wäre, daraus Schlussfolgerungen zu ziehen. Das nur zur Erklärung. Das ist nicht meine Klammerbemerkung, das ist eine Klammerbemerkung. Deshalb gefällt mir ja Dawkins, wie er sich äußert. Er ist so, man kann so schön alles bei ihm lesen. Also, ich neige zur Vermutung, jetzt lasse ich mal die Klammer weg, dass nur wenige Atheisten im Gefängnis sitzen. Damit behaupte ich nicht unbedingt, Atheismus stärke die Moral, aber auf den Humanismus, das ethische System, das sich häufig mit dem Atheismus verbindet, trifft das vermutlich zu. Interessant, hä? Ich würde eher sagen, unabhängig von der Religion, unabhängig, ob jemand Atheist ist oder nicht, neigen Menschen zu zerstörerischen Handlungen. Diese Erkenntnis kommt ja nicht von Seiten besonders religiösen Menschen, die vielleicht ein Interesse hätten, den Menschen extrem böse zu machen, um zu sagen, ja, der Mensch ist böse, braucht eine Lösung. Interessanterweise kommen diese Argumente von Leuten, die überhaupt zum Teil gar nicht viel von Religion halten, einfach die nur beobachten, was geschieht. Es gibt nämlich Untersuchungen über das Wesen des Menschen und zu was für schrecklichen Taten ein normaler Mensch fähig ist. Und habt ihr das auch schon gehört? Wie schnell wir erschrecken und sagen, wie schlimm die das machen. Wie kann man das machen? Und weiß ich was, wir empören uns. Dabei sagen uns die Wissenschaftler, jeder von uns ist zu abscheulichen Taten fähig. Jeder von uns. Das sagen jetzt nicht Leute, die eine Religion verteidigen wollen, sondern das sind Forschungsergebnisse. Und diese Forschung, die kennt man eigentlich schon länger, die haben jetzt Aktualität bekommen mit diesen grauenhaften Ereignissen in den irakischen Gefängnissen. Das ist alles überrascht. Wie kann jemand so etwas tun? Wie ist das möglich, dass Menschen dermaßen bestialisch sich verhalten? Tja. Und jetzt kommen die Untersuchungen dazu, dass man sagt, jeder von uns ist zu abscheulichen Taten fähig. Also wenn du denkst, du musst jetzt sofort mit dem Finger auf die anderen zeigen, dann erinnere dich daran, dass du Potenzial zu diesen selben Taten unter bestimmten Umständen fähig sein könntest. Das finde ich sehr interessant. Und ein führender Mann in dieser Forschung ist der Philipp Zimbardo. Der hat das Buch geschrieben, Der Luzifer-Effekt, die Macht der Umstände und die Psychologie des Bösen. Die Bibel gibt uns übrigens auch eine Erklärung, warum Menschen zu bösen Taten neigen. Das Hauptproblem liegt nicht darin, dass wir nicht wüssten, was gut und richtig wäre. Das Hauptproblem liegt darin, dass wir das Gute und Richtige nicht konsequent ausleben können. Das ist das Problem. Teilweise gelingt uns das schon zum Glück. Was für eine Katastrophe, wenn es uns überhaupt nicht mehr gelingen würde, wenn wir überhaupt nichts Gutes mehr tun würden. Zum Glück können wir auch noch was Gutes tun, aber nicht konsequent. Ich bringe vielleicht nicht gerade meinen Nachbarn um, aber ich belüge meinen Arbeitskollegen oder meinen Chef. Ich ermorde nicht gerade meine Freundin, wenn sie mir nicht passt, aber ich klaue vielleicht was in der Migros, weil die ja eh genug haben. Das stört die ja nicht. Sorry, Tizi, das war keine Animation. Paulus formuliert unser Dilemma. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, von dem ich weiß, was gut wäre, sondern das Böse, das ich nicht tun will. Das ist die Katastrophe unseres Lebens. Er beschreibt hier sein Leben, bevor er Christ wurde. Er wusste, was das Gute ist, denn als Mensch hat er das mit auf den Weg bekommen, weil er eben Mensch ist. Er wollte auch das Gute tun, aber er war nicht in der Lage, das zu tun, was er wollte. Und übrigens, wenn das Paulus von sich sagt, von seinem alten Leben, haben wir es mit einem höchst religiösen Menschen zu tun. Paulus war ein Eiferer für Gott. Und der Eiferer für Gott, der religiöse Mensch sagt, und ich habe es nicht geschafft, das, was ich wollte, mit ganzer Kraft Gutes tun, habe ich nicht geschafft. Ich habe schlussendlich das Böse getan. Das ist das Dilemma unseres Lebens. Eine Erfahrung, die, wenn wir ehrlich mit uns selbst sind, uns auch nicht fremd ist. Weil wir es nicht schaffen, das zu leben, was wir eigentlich leben möchten, neigen wir dazu, andere Leute zu denselben schlechten Verhaltensweisen zu animieren. Nach dem Motto, ich schaffe es nicht. Und so freue ich mich auch, wenn es der andere nicht schafft. Ich muss mich dann nicht so schlecht fühlen. Also so ging es mir, als ich in jungen Jahren habe ich ziemlich viel geraucht. Und dann habe ich immer so auf Beendigungsversuche gemacht und dann ist es mir auch oft gelungen, und dann halt wieder nicht. Aber ich habe gemerkt, für die anderen, die auch das versucht haben, dann weiter geraucht haben, für die war es wie ein interessantes Projekt, mich dazu zu bringen, dass ich wieder rauche, weil wenn ich wieder rauche, dann sind sie auch nicht so schlecht. Schafft es der Jürg nicht, muss ich auch kein schlechtes Gewissen haben, wenn ich es auch nicht schaffe. Versteht ihr das Prinzip? So sind wir. Wir ziehen einander runter, um uns selber zu bestätigen, so schlecht bin ich ja gar nicht. Der andere macht es ja auch. Der andere schafft es ja auch nicht. Der andere, der kneift auch, der andere lügt auch. Ja, ich auch, was soll's, das gehört halt dazu. Nehmen wir es locker vom Hocker. Wir haben die Neigung, uns gegenseitig runterzuziehen. Und deshalb sagt auch Paulus, und obwohl sie genau wissen, dass die, die so handeln, nach Gottes gerechtem Urteil den Tod verdienen, lassen sie sich nicht von ihrem Tun abbringen. Im Gegenteil, sie finden es sogar noch gut, wenn andere genauso verkehrt handeln wie sie. Eben, der andere schafft es auch nicht, ich auch nicht, was soll's. Wir schaffen es alle nicht, was soll's, Schicksalsgemeinschaft. Woher kommt denn dieses negative Verhalten? Warum brauchen wir Gesetze, damit wir einigermaßen zusammenleben können? Wieso, wenn der Mensch so im Grunde gut sein soll, brauchen wir die Polizei? Für was denn? Für was muss ein guter Mensch in die Schranken gewiesen werden? Für was brauchen wir eine Armee? Wofür benötigen wir Gerichte und Gefängnisse? Wenn wir unsere Welt nüchtern betrachten, braucht es sehr viel Blindheit, wenn man behaupten will, dass der Mensch im Grunde gut sei. Im Grunde seines Wesens. Ich spreche jetzt nicht von, dass er weiß, was gut ist, sondern dass er gut ist, gut lebt. Paulus gibt diesem Problem einen Namen. Was für einen? Sünde. Er sagt, der handelt, bin nicht mehr ich, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Die Sünde entfaltet in uns Menschen eine Kraft, derer wir uns nicht entziehen können, nicht aus eigener Kraft. Der Mensch hat sich von Gott gelöst und das ist nun die Folge, die er zu tragen hat, ein Leben, das wir nicht wirklich im Griff haben können, zerstörerische Kräfte, die in uns wirksam sind. Es gibt nicht wenige Leute, auch Künstler, wenn wir ehrlich sind, auch unter uns, Leute, die sagen, da, wo ich in meinem Leben gelandet bin, da wollte ich nie hin. Und als ich das und das machte, habe ich mir das ganz anders vorgestellt, aber dann habe ich mir das vermiest. Zerstritten. Die Realität des sogenannten guten Menschen ist, dass es diesen guten Menschen gar nicht gibt. Leider. Sonst würde unsere Welt ganz anders, vollkommen anders aussehen. So können wir den verzweifelten Aufschrei von Paulus gut verstehen, wo er schreit, ich unglückseliger Mensch, mein ganzes Dasein ist dem Tod verfallen. Wird mich denn niemand aus diesem elenden Zustand befreien? Gibt es denn da keinen Ausweg? Bin ich dieser Macht der Sünde? Bin ich dieser dermaßen verfallen, dass ich keinen Ausweg habe, dass ich damit leben muss, dass ich weiß, was gut ist und ständig mein Leben selbst zerstöre? Muss das denn wirklich sein? Wer hilft mir denn da? Wenn es jemanden gibt, der gut ist, dann ist es Gott. In seinem Brief schreibt Johannes, Gott ist Licht, bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. Anders gesagt, in Gott ist nichts Böses verborgen, nicht die geringste Spur davon. Nicht so, wie Leute glauben heute und uns weismachen wollen, weil man eben sich gegenseitig, weil man ja mit dem... Die Menschen brauchen eine Erklärung fürs Böse. Wenn der Mensch gut ist, dann brauchen sie eine Erklärung fürs Böse. Dann ist auch in ihrem Gottesbild, das sie schaffen, wenn sie religiös sind, oft auch Gott ein zwiespältiges Wesen, das das Gute und Böse quasi wie vereint und in Balance hält. Fertiger Blödsinn, Gott ist einzig und allein nur gut, nur heilig. Aber das ertragen wir gar nicht, deshalb müssen wir in unserem Denken oder müssen Menschen in ihrem Denken Gott auch quasi auf die Stufe des sündigen Menschen herunterziehen. Müssen sie Götter schaffen, die Fehler haben, die schuldig sind, damit die Heiligkeit Gottes nicht dermaßen starker Kontrast zur Sündhaftigkeit von uns Menschen gibt. Die Bibel sagt klar, in Gott ist nicht die geringste Spur von Finsternis. Nun haben wir ein großes Problem. Wenn Gott gut ist, wie können wir mit ihm Gemeinschaft pflegen? Wenn wir selber von der Sünde bestimmt leben, wie groß für uns Menschen auch diese unüberbrückbare Distanz zum Schöpfer ist, wird uns deutlich, wenn wir diese seltenen Ereignisse betrachten, wo Gott Menschen sich offenbart. Und zwar sich offenbart und es sie einen Einblick schenkt in seine Heiligkeit. Ein Beispiel möchte ich mit euch heute kurz ansehen, das ist der Jesaja. Der Jesaja hatte eine Begegnung mit Gott. Und er erschrak und schrie auf und sagte, ich bin verloren. Das war sein Ding. Das hätte er, glaube ich, vorher vielleicht gar nicht so sagen können. Aber da hat er die Heiligkeit Gottes gesehen, was geht ihm durch den Kopf. Er schreit auf und sagt, ich bin verloren, ich bin unwürdig, den Herrn zu preisen und lebe unter einem Volk, das genauso unwürdig ist. Bin verloren. Aber schlussendlich konnte Jesaja doch vor Gott bestehen. Und wie hat er das gemacht? Warum konnte er vor Gott bestehen? Er ist nicht gestorben. Was hat Jesaja gemacht, dass er vor Gott bestehen konnte?
Er hat sich gebeugt.
Ja, das hat er ja mit dem gemacht. Aber dann? Was hat er gemacht? Hallo? Nichts hat er gemacht. Nichts. Gar nichts hat er gemacht, weil er gar nichts machen konnte. Wer etwas gemacht hat, war Gott. Gott hat gehandelt. Ein Engel ist zu ihm gekommen und hat eine feurige Kohle auf seinen Mund gelegt, eine bildhafte Sprache. Die Glut hat deine Lippen berührt. Jetzt bist du von deiner Schuld befreit. Deine Sünden sind dir vergeben. Gott hat das getan. Jesaja konnte gar nichts tun, gar nichts. Nur Gott konnte ihm diese Reinheit schenken, die er braucht, um in seiner Gegenwart zu leben. Es ist also Gott selbst, der dafür sorgt, dass die Sünde in unserem Leben überwunden wird. Was hier an Jesaja geschah, die Vergebung seiner Schuld, damit er in der Gegenwart Gottes leben kann, das kann jeder von uns heute erleben. Denn Gott ist uns in Christus Jesus entgegengekommen. Gott hat gehandelt. Gott ist auf uns zugekommen, damit das Problem unserer Schuld gelöst werden kann. Gott hat es getan, nicht wir. So wie der Engel dem Jesaja entgegenkam, damit wir diese zerstörerische Sünde loswerden. Paulus sagt, ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Gott hat gehandelt. Einzig und allein er. Wenn in deinem Leben, wenn du nicht schon Christ bist, nicht schon wiedergeboren, etwas ändern soll, dann ändert das nichts, wenn du irgendwie dir einen Krampf machst und irgendwie religiöse Arbeit leistest. Es ändert nur etwas, wenn du zulässt, dass Gott dir begegnen darf in Jesus Christus. Nur dann. Gott macht das. Heilig werden wir nur, indem das Gott an uns handelt. Gott allein kann uns zu guten Menschen machen. Wir können uns anstrengen, wie wir wollen. Wir können wohl Gutes tun, zum Glück. Sonst würde unsere Welt noch schlimmer aussehen. Doch wir können nicht wirklich gut sein. Sein, das ist schwierig. Praktisch in allen Religionen geht es schließlich um die Frage, wie wir als sündige Menschen und unreine Menschen rein werden können. Müsst ihr mal darauf achten. Die ganzen Opferkulte sind alles Reinheitskulte. Es geht um Reinheit des Menschen. Das ist doch genau der Beweis, dass der Mensch zutiefst in sich weiß, dass er nicht rein genug ist für die Heiligkeit Gottes. Übrigens, auch die Esoterik, wo man meint, das ist eine ganz moderne Strömung. In der Esoterik, um was geht es dort im Zentralen? Um die Reinheit des Menschen. Um das Reinsein. Das heißt, wir haben wie ein tiefes Empfinden der Unreinheit in uns und wir versuchen mit verschiedenen Modellen, mit verschiedenen Möglichkeiten, diese Reinheit zurückzugewinnen. Diese ganzen Opferkult in der Religion geht es um die Reinigung, um die Reinigung, die Beziehungsklärung zwischen Gott oder eben diesen Göttern und dem Menschen. Und für mich stellt sich da immer wieder diese Frage, warum lehnen so viele Menschen die Lösung ab, die uns Gott anbietet? Warum sind Menschen bereit, sich die Haut aufzuschneiden, weiß ich was für Opfer zu bringen, um sich diese Reinheit wie zu erkaufen? Und warum lehnen sie diesen einfachen Weg ab, dass Gott uns diese Reinheit schenkt durch seinen Sohn Jesus Christus, der sich für uns geopfert hat? Das Problem, das wir haben, wird nämlich durch Jesus Christus gelöst. Besser gesagt, er hat es für uns gelöst, Jesus. Paulus schreibt, Jesus Christus, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Gott hat es gemacht. Warum? Warum nur sind wir Menschen dermaßen verrückt, dass wir uns durch verschiedene Religionen solche Lasten auflegen lassen und dieses Geschenk Gottes, wo er auf uns zukommt, nicht annehmen? Warum krampfen sich Menschen ab, um diese Wand zwischen Gott und dem Menschen mit aller Kraft, mit eigener Kraft durchbrechen zu wollen? Es ist eine Sisyphusarbeit, glaubt es mir, kein Mensch schafft das. Jesaja hat das auch nicht geschafft, aber Gott ist auf ihn zugekommen. Brauchen wir Gott, um gut zu sein? Diese Frage haben wir uns heute gestellt. Und zunächst ist zu sagen, dass wir im Grunde wissen, was gut ist, weil wir so geschaffen sind, weil wir eben Menschen sind. Das bedeutet aber nicht, dass wir gut sind, sondern es bedeutet lediglich, dass wir wissen, was gut ist und wäre. Die Tatsache, dass wir das Gute nicht konsequent leben können, spricht eine deutliche Sprache. Es ist offenkundig, dass der Mensch nicht gut ist, sonst würde es in unserer Welt komplett, ich kann es nicht deutlicher sagen, komplett anders aussehen. Es gäbe keinen Betrug, keine Vergewaltigung, keinen Diebstahl, keine Kriege, keine Polizei, keine Richter. Komplett anders. Paulus bezeichnet dieses Problem mit dem Begriff Sünde. Eine grundlegende Veränderung können wir nicht aus eigener Kraft erreichen, doch Gott kann uns und möchte uns verändern. Er möchte uns helfen, dass wir nicht nur wissen, was gut ist, sondern möchte, dass wir auch so leben können. Durch den Glauben an Jesus Christus geschieht diese Veränderung und deshalb kann Paulus sagen, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Etwas ganz Neues hat begonnen, eine neue Schöpfung. Und der Mensch kann sich nicht selbst neu schöpfen, sondern es kann nur Gott. Das ist ein schöpferischer Akt Gottes. Und wer mit Jesus, der zu Jesus gehört, der wird neu geschaffen von Gott her. Selbstverständlich brauchen wir Gott, um gut zu sein. Aber wir brauchen Gott nicht nur, um gut zu sein. Es gibt noch einen viel interessanteren Aspekt, der zeigt, wie nötig wir Gott eigentlich haben. Denn wir bekommen von Gott viel Gutes geschenkt. Nur schon deshalb. Jakobus sagt, von oben kommen nur gute Gaben und nur vollkommene Geschenke. Sie kommen vom Schöpfer der Gestirne, der sich nicht ändert und bei dem es keinen Wechsel von Licht und Finsternis gibt. Auf diese guten Gaben und Geschenke von oben möchte ich auf jeden Fall nicht verzichten. Wir brauchen Gott, um gut zu sein. Ich bete mit uns. Vater, ich will dir danken für dein Wort, das uns Orientierung gibt. Ich danke dir auch, wie du uns geschaffen hast, als Menschen ausgerüstet. Leider haben wir uns von dir entfernt und jetzt leben wir in diesem Chaos, in dieser Welt, die zerstritten und ist und sich selbst zerstört. Menschen, die einander Leid zufügen. Und es ist unglaublich, dass du uns entgegenkommen willst. Und dass du uns von dieser zerstörerischen Sünde erlösen willst, so wie Jesaja das erlebt hat. Dass du Neues schaffen willst in unserem Leben. Und es ist unser Wunsch, dass noch viele Menschen diese verändernde Kraft von dir erfahren. Denn wir brauchen dich, wenn wir nicht nur wissen wollen, was gut ist, sondern wenn wir auch gut sein wollen. Und das können wir nur dann, wenn du uns selbst gut machst. Ich bete dich an, im Namen Jesu. Und alle, die mit mir einverstanden sind, sollen mit mir sagen, Amen.